Viele von uns waren wahrscheinlich schon auf dem Adventsmarkt hier in Mülheim. Und Elke und ich waren auch, keine Ahnung, letzte Woche oder irgendwann in Duisburg bei dem Weihnachtsmarkt. Oder ja, ich glaube, da heißt der Weihnachtsmarkt, aber egal. Und genau, da war ich ganz überrascht, dass ich etwas gesehen habe, womit ich eigentlich hätte rechnen können, dass ich es sehe, aber ich war trotzdem ein bisschen überrascht. Genau, also es ist nicht genau das, was ich gesehen habe, es ist ein Symbolbild, heißt es immer, ne? Aber es war eine Weihnachtskrippe aufgebaut, also ne, auf so einem ganz normalen Schnöden. Ne? Gestern haben wir noch drüber gesprochen, ne? Der Duisburger Weihnachtsmarkt, naja, der ist groß und lang und ne? Aber tatsächlich war da so eine Krippe mit K. Genau. Und dann habe ich so, genau, eben diese beiden Tiere gesehen, Ochs und Esel. Ne? Und sofort ploppte das bei mir auf. So, waren die denn wirklich dabei? Waren die denn, diese beiden Tiere, waren die denn wirklich in dieser Weihnachtsgeschichte mit dabei? Und ich denke, die meisten von uns, die wissen das oder ahnen das, dass die, dass Ochs und Esel also selber wahrscheinlich eher nicht dabei waren. Und ich habe kurz mal nachgeguckt, wo kommt das denn her, dass das immer auch in Liedern und in vielen Bildern, dass diese beiden Tiere auch immer gern mit dazugenommen werden. Und ja, gibt's eine Vermutung? Genau, wegen Stall, schon wegen Stall. Ne? Wenn wir an Stall denken, ne, dann sind das so zwei schöne exemplarische Tiere, die da auch gut gewesen sein hätten können. Genau, aber ich meine, ne, in der Bibel kommen die nicht vor. Genau, aber es gibt eben auch apokryphe Bücher, die nicht den Eingang in unsere Bibel gefunden haben. Und da gibt es ein sogenanntes Pseudo-Matthäus-Evangelium. Und da kommen diese beiden Tiere vor. Und gerade im Mittelalter hat das dann nochmal so eine Renaissance, so eine Auffahrt bekommen, so einen Schub. Und seitdem sind die beiden Tiere immer mit dabei, werden Ochs und Esel, werden immer mit genannt. Wer aber allerdings in der Weihnachtsgeschichte auf alle Fälle dabei war, waren Schafe und Schäfer. Also vielleicht jetzt nicht, ne, so, ne, wissen wir ja, kennen wir ja nicht immer alle die Schafe im Stall, aber so als die Ersten, die von den Engeln quasi aufgesucht wurden. Und damit sind wir, Jutta hat ja schon den Psalm, hat schon einen wichtigen Vers aus dem Psalm 23 ganz am Anfang genannt. Nochmal bei dem Psalm 23. Vielleicht erinnert ihr euch, am 2. November, klingt schon wieder lange her, am 2. November hatte ich begonnen, über die ersten drei Verse von dem Psalm 23 zu reden. Und heute sind sozusagen die drei verbleibenden Verse dran aus Psalm 23. Und genau, für alle die am 2. November nicht hier waren, könnte ja sein, dass, ne, genau, habe ich mir gedacht, ich hatte so am Anfang noch so ein paar Sachen zu den Schafen gesagt, so eine kleine Schafkunde. Das wollte ich noch mal ganz kurz am Anfang zusammenfassen. Es sei denn, es ist ein Schäfer unter uns. Ist heute Morgen ein Schäfer hier? So, nee, dann muss ich es machen, genau. Also, genau. Als erstes, Schafe sind Herdentiere, keine Überraschung, ne? Das ist das, was wir sehen. Und sie brauchen die Herde, sie brauchen Gemeinschaft mit den anderen. Ne? So ein einzelnes Schaf, ne, hat es viel schwerer als ein einzelner Mensch, sage ich mal. Also ist aber vielleicht auch für uns ganz interessant. Zweitens, Schafen fehlt der Überblick über das große Ganze des Lebens. Ihnen fehlt der Überblick. Sie sind meist mit den Dingen beschäftigt, die direkt vor ihrer Fressschnauze zu finden sind, sind mit dem Überleben beschäftigt, essen, verdauen, schlafen, sich bewegen. Drittens, wenn man Schafe sich selbst überlässt, verwahrlosen sie. Auf sich selbst gestellt stehen sie permanent in der Gefahr, sich zugrunde zu richten. Sie verfilzen, sie können ganze Landstriche verwüsten und riskieren ihr Leben für ein saftiges Stück Gras, das vielleicht gerade am Abhang irgendwo ist, aber das genau in ihr Auge fällt, und das muss es sein. Viertens, Schafe sind Gewohnheitstiere. Sie bewegen sich gerne in einem bestimmten Gebiet und können Pfade, die sie natürlich immer wieder und immer wieder betreten, sehr deutlich austreten. Dabei gewöhnen sie sich aber auch an schlechte und für sie ungesunde Dinge, wie das Trinken aus schmutzigen Pfützen. Sie realisieren nicht, dass sie sich damit unter Umständen in Gefahr bringen, weil eben da auch allerlei Ungeziefer auf sie wartet und als neuen Wirt gern benutzt werden. Fünftens, Schafe sind halsstarrig, sie starren auf die saftige Weide. Sie versuchen, ihren Interessen zu folgen, auch wenn es sie in Gefahr bringt. Sie lassen sich von den einfachsten Bedürfnissen leiten. Sechstens, wenn Schafe umfallen, dann können sie häufig nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen. Vielleicht habt ihr das schon mal, ich habe das mal in Norddeutschland gesehen, ne? auf so einem Hang. Ne? Da lag eins da und ich dachte so, das scheint nicht mehr von alleine hochzukommen. Dann sammeln sich natürlich Gase in ihren Pansen, das die Blutzirkulation beeinflusst, und im schlimmsten Fall verenden sie sogar. Und ein siebter Fakt. Im Prinzip gedeihen Schafe nur gut, wenn sie in der Obhut eines guten Hirten sind. Ein guter Hirte kümmert sich um sie, sorgt für sie und beschützt sie. Rein zufällige Parallelen zu uns Menschen sind rein zufällig. Damit sind wir beim Psalm 23. Könnt ihr euch dunkel an die ersten drei Verse erinnern? Ich lese nochmal der Vollständigkeit halber. Ist ja ein übersichtlicher Psalm, den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wie gesagt, die Verse 1 bis 3, auch wenn die jetzt hier nicht aufgeführt sind, die haben wir schon Anfang November betrachtet. Heute ab Vers 4. Und der Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Hier an dieser Stelle im Vers 4 kommt es zu einer Wendung in diesem Psalm. Hier wird es noch vertrauter, noch persönlicher als in den ersten drei Versen. Dieses finstere Tal, was uns hier begegnet in diesem Vers, ist im hebräischen Grundtext das Tal des Todesschatten. Klingt nicht so attraktiv. Tal des Todesschattens. Und hierbei geht es nicht um einen simplen Schnupfen, hier geht es ums ganze Leben. Gott erspart uns nicht die tiefsten und finstersten Täler. Das wissen wir. Und manchmal sind diese Täler ganz schön tief und ganz schön dunkel. Manchmal führt auch er uns bewusst hinein. Und diese Spannung gilt es auszuhalten. Weil er weiß, dass erstens wir uns nur durch sie zu neuem Vertrauen ihm gegenüber aufschwingen können. Dass diese dunklen Täler einen Zweck haben, um uns quasi vorzubereiten im besten Fall an seiner Hand diese dunklen Täler der Todesschatten zu passieren und ihn nicht fallen zu lassen und das Vertrauen nicht wegzuwerfen und fest an der Hand Gottes zu bleiben. Das können wir Menschen als unfair empfinden und diese Frage Nummer eins, die am meisten gestellt wird, warum lässt Gott das ganze Leid zu, zeigt ja auch ein bisschen, dass wir Menschen unsere Schwierigkeiten haben. Als wir gestern nach dem Singen auf dem Adventsmarkt sind wir noch in den Bauwagen vom Aufwind gegangen und da kam ein Mann rein und Jürgen hatte ihn dann gefragt, ob er ihm eine Bibel geben kann. Oder Neues Testament ist es, glaube ich, nur, egal. Und dann sagte der Mann, ne, ich bin durch, ich bin fertig damit. Und dann hat er zwei Beispiele aufgezählt, was ihm Schlimmes passiert ist, warum er jetzt quasi die Sache mit Gott und Jesus und Kirche abgehakt hat. Vermutlich waren das nicht die einzigen Sachen, aber die Sachen, die er genannt hat, das waren jetzt keine Sachen, die nicht auch jedem von uns passieren kann. Und es ist die Frage Nummer eins, wie gehe ich in solchen Zeiten mit den Todesschatten um? Kann ich mein Vertrauen halten an diesen Gott? Die Täler der herausfordernden Situationen in unserem Leben gehören aber genauso zum Leben wie auch diese Höhen auf den Bergen. Wenn wir über den Wolken sind, die Sonne scheint und wir haben so einen schönen Rundblick und das Leben ist schön und es sieht gut aus. Und der zweite Grund, warum Gott uns auch manchmal durch solche Täler führt, ist, unser Glaube wächst in solchen Tiefen, wenn er wächst, am stärksten. Wir wissen das alle, wir haben das alle schon oft gehört, wenn Open Doors und andere Hilfsorganisationen von Ländern erzählen, wo die meiste Verfolgung ist, ist es interessant zu sehen, dass da die meisten Christen, die meisten Gemeinden am stärksten wachsen. Wenn du merkst, hier in so einer Situation bin ich mit meinem Glauben, mit meiner Kraft, besonders mit meiner Kraft am Ende und du eigentlich nur noch rufen kannst, Herr, hilf mir heraus aus diesem dunklen Tal, weil du ja weißt, dass es nach einem dunklen Tal irgendwann wieder so eine Ebene gibt und dann auch wieder einen Berg, wo du vielleicht hochgehen kannst. Und wenn du dann merkst und feststellst und das sehen kannst, wie er dir hilft, wie du eine neue Perspektive bekommst, und das habe ich gestern auch bei dem Mann in dem Bauwagen so gedacht, es wäre, ne, das, was er so aufgezählt hat als Beispiel, das hat jeder von uns erlebt oder wird es erleben. Aber wenn Gott dir das schenkt, wenn du so eine andere Perspektive auf diese Täler, auf diese dunklen Täler bekommen kannst, dann kann das schon helfen, diese Dinge, die keiner von uns gern hat, einzuordnen und trotzdem an der Hand Gottes zu bleiben. Das kann Zuversicht geben, dass sich so eine Situation tatsächlich ändern kann und wird. Paulus drückt es so aus, in 1. Korinther, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft hinaus. Wenn Gott uns in solche dunklen Täler führt, dann bleibt er bei uns und schaut, dass wir nicht daran kaputt gehen. Da können wir sicher sein, dass Gott nicht nur ein Auge auf uns behält, sondern uns an der Hand hält weiterhin und schaut, dass wir nicht daran zugrunde gehen. Dass die Versuchung ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt, auch wenn es nicht leicht ist. Ich denke aber, dass wir in unseren finsteren Tälern fest damit rechnen können, dass Gott da ist, auch wenn wir ihn vielleicht nicht sehen. Vielleicht ist es so finster, dass du ihn nicht sehen kannst. Und trotzdem ist es gut zu wissen, dass Gott da ist und bleibt. Und diese andere Perspektive kann auf diese Dinge, die uns allen passieren, also sag mal, ich habe so viel dann, also ein Beispiel war, dass die Großeltern gestorben sind. Alle, irgendwann sterben alle Großeltern. Es ist, ne, ich war 13, weiß noch, als meine Oma gestorben ist. Das war nicht schön. Also, ne? ich weiß noch, wie ich da heulend über den Platz gegangen bin, wo ich gewohnt habe. Und trotzdem, alle unsere Großeltern werden, wenn sie nicht schon, werden irgendwann sterben. Es kommt auf die Perspektive an. Es kommt darauf an, in solchen Tälern sich daran zu erinnern, dass Gott an meiner Hand sein möchte und ist. Wenn etwas Schlimmes in deinem Leben passiert, liegt die Wahl bei dir. Es bleibt immer eine Wahl, auch wenn es nicht so scheint. Es bleibt die Wahl bei dir, wie du damit umgehst, wie du darauf reagierst. Entweder wirst du bitter oder besser. Wie wäre es, wenn wir uns für Gott und seine Gegenwart entscheiden, auch wenn wir das vielleicht nicht immer durchgängig in so einem dunklen Tal durchgängig erleben? Und dann gibt es ja noch diesen zweiten Teil. Sein Stecken und sein Stab trösten uns. Und immer wieder haben wir es nötig, getröstet zu werden. Der Stecken war so eine Art Keule, so bisschen kräftiger. Der Hirte nutzte ihn auch als Waffe und kann sie schleudern, auch auf große Entfernungen hin. Ja, also sag mal, wenn irgendwie so ein Fuchs so ein Fuchs sich nähert, ist immer gut, wenn man irgendein Wurfgerät bei sich hat. Hatte damals. Heute gibt es garantiert andere Möglichkeiten. Und damit hält er Schaden von der Herde fern. Die Schafe können sich entspannen und wissen, unser Hirte kümmert sich. Der hat auch Hilfsmittel. Der steht nicht mit nackten, bloßen Händen da und redet mir nur gut zu. Der hat noch was in der Hinterhand. Ein Stecken und ein Stab. Und die natürliche Reaktion von den Schafen, wenn wilde Tiere angreifen, wäre, dass die Hals über Kopf wegrennen und sich dabei natürlich noch irgendwo verletzen, im Zaun, gegen den sie dann durch dann rennen würden. Aber wenn der Hirte gegenwärtig ist und er hat auch noch was, er setzt auch noch was ein Mittel, etwas Optisches, etwas, was bewirkt, auch wenn der vielleicht den Fuchs gar nicht trifft, aber der Hirte macht was, der reagiert, der ist aktiv, dann bringt er die ganze Herde damit zur Ruhe. So ein einfaches Schaf kann das unterscheiden, dass der Hirte etwas für sie tut und nicht den Stab gegen sie wirft. Mit dem Stecken, mit der Keule, kann der Hirte ihnen aber auch einen Schubs geben, um deutlich zu machen, da ist gerade diese dreckige Pfütze, da nicht, ne? Da sollst du jetzt nicht draus trinken. Und dient auch als ein erzieherisches Mittel. Ganz anders der Stab, der Hirtenstab. Er ist ganz lang und an der Spitze so ein bisschen gebogen. Mit diesem Stab werden Schafe sanft geleitet, wenn sie vielleicht zu nah an den Abgrund kommen oder zu nah an den Zaun. Mit dem Stab ist der Hirte in Kontakt mit den Schafen. Es ist die verlängerte Hand des Hirten. Wenn ein Schaf gebärt, wird durch diesen Stab das Lamm aufgerichtet und zur Mutter gebracht, damit sie es nicht verstößt, wenn der Hirte es mit der Hand quasi hochheben würde. Dann wird das Mutterschaf denken, oh, es riecht nach Mensch, ist nicht von mir oder was auch immer. Mit dem Hirtenstab werden auch Schafe gezählt. Auf den Stab kann der Hirte sich stützen. Im bergigen Gelände hilft ihm der Stab und verleiht Stabilität, gerade auch, wenn es bergab geht. Und uns geht es manchmal eben auch so. Wir brauchen den Trost und die Gegenwart des guten Hirten, der uns schützt und mit uns in Kontakt bleibt. Wir sehnen uns doch danach, dass Jesus erlebbar, erfahrbar ist, dass wir irgendwie was merken von seinem Eingreifen, von seinem Reden. Und deshalb finde ich das eigentlich ganz gut, wenn auch jemand mal so ein Bild hat und wir das aushalten, auch wenn das vielleicht nicht immer sofort jedem was sagt. Sein Stab ist ein Maßstab. Das Wort, das er zu uns spricht und das uns ermutigt und Kraft verleiht, das Wort Gottes kann uns, so wie der Stab, wieder auf die Füße stellen, wenn wir straucheln. Und er kann uns auch so eine andere Perspektive geben, wenn wir in Situationen sind, in denen wir eigentlich nicht sein wollen. Die Vers 5. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Im Sommer werden Schafherden gern nach oben ins Gebirge, auf Berge getrieben. Sie lieben es, dort oben zu lagern. Da ist es ein Tick kühler als in dem stickigen Tal. Das Gras an vielen Stellen ist noch unberührt, noch nicht niedergetrampelt. Vielleicht nicht ganz so saftig wie im Tal, aber für ein geländegängiges Schaf durchaus gut zu erreichen. Wir müssen diesen Vers mit dem Tisch und den Feinden davor stärker aus der Schafperspektive in erster Linie sehen. Nicht so sehr aus unserer Perspektive, wo wir vielleicht so ein Buffet, ein Festbankett sehen und uns fragen, hä, was sind denn das für Feinde, die dahinter stehen? Für das Schaf gibt es natürlich eine Menge Feinde. Die Schafe konzentrieren sich auf das Gras und dahinter, für das Schaf nicht sichtbar, nicht wahrnehmbar, lauern halt doch Wildtiere. Es gibt vielleicht auch giftige Schlangen oder andere Gefahren. Der Schäfer hat erzählt, wenn wir mit jemandem reden, dass es bei ihm auch für Schafe giftige weiße Lilien gibt. Ne, wo wir als Laien denken, eine Lilie, weiße Lilie kann man doch essen als Schaf. Nee, die sind tatsächlich für Schafe giftig. Und so muss ein Schäfer eben auch erstmal, wenn er irgendwo ein neues Areal hat, erstmal rumgucken, ne, ob da nicht irgendwas ist, was den Schafen schaden könnte. Und das ist natürlich mit Aufwand verbunden. Und so ist das Bereiten des Tisches gemeint. Der gute Hirte bereitet die Bedingungen. Er macht erstmal alles klar, dass es gut ist für die Schafe, die dann auf diese Weide oben vielleicht am Berg gelassen werden. Und im zweiten Teil wird das gesalbte Haupt angesprochen. Und das ist natürlich sofort auch ein Vers, der uns an andere Dinge erinnert. David wurde als König Israels gesalbt. Auch hier ist ja aus der Schafperspektive die Rede von Salbung. Und die Frage bleibt noch, wo werden denn Schafe gesalbt? Also Schafe sollen ja nicht als König gesalbt werden. Aber tatsächlich, es ist üblich, habe ich mir sagen lassen oder gelesen, Schafe gegen Ungeziefer mit einer Salbe zu behandeln, die aus Olivenöl, Schwefel und Gewürzkräutern besteht. Ich weiß nicht, ob das die Schäfer mit allen Schafen machen. Also man denkt immer, so ein Hirte, der steht nur rum, der hat den ganzen Tag nichts zu tun, die Schafe fressen von alleine. Aber an solchen Fakten kann man sehen, es gibt doch eine Menge zu tun. Und ein günstiger Nebeneffekt ist auch mit dem Salben, also sie werden nicht so schnell krank, die gefährliche Schafreude trifft sie nicht so häufig und es hat noch einen weiteren schönen Nebeneffekt, die Schafböcke, wenn die so im Frühjahr klar machen wollen, wer hier der Chef im Haus ist, ne, und dann die mit den Hörnern gegeneinander immer kämpfen wollen, wenn die Hörner eingefettet sind, dann rutschen die auch so immer so ein bisschen voneinander ab. Und dann wundern die sich und geben das dann so ein bisschen auf, diese Kämpfe, die dann theoretisch auch mal oder praktisch auch mal blutig enden könnten. Natürlich wissen wir, eine Salbung ist in der Bibel auch ein Bild für den Heiligen Geist, der wie ein wohlriechendes Öl auf uns kommt und auf uns bleiben soll. Dieser Wohlgeruch soll uns kennzeichnen, uns ausmachen, uns deutlich machen, auch vielleicht für Menschen, die das nicht kennen. Es ist der Geist Gottes, der uns in unserer Identität als Kinder Gottes bestätigt. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder, nach Römer 8. Der Geist Gottes ist auch die bleibende Gegenwart Gottes in unserem Leben. Insofern rundet dieses Bild der Salbung unseres Hauptes den schon zum Ausdruck gebrachten Gedanken der Gegenwart des guten Hirtens in unserem Leben ab. Und der Vers 6. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Im Prinzip schließt sich hier der Kreis. Vielleicht könnt ihr euch noch ganz dunkel, aber ich habe ja gerade die Verse vorgelesen, aus dem Anfang des Psalms. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Vom Vers 1 aufgegriffen. Weil er mein Hirte ist, folgen mir Gutes und Barmherzigkeit. Sie folgen mir. Und es ist immer mal gut, immer mal anzuhalten und sich umzublicken und sich zu vergewissern, dass Gottes Güte und seine Barmherzigkeit mir folgen. Wenn ich nämlich so durchs Leben jage und hechte, dann kriege ich das vielleicht gar nicht mit. Güte und Barmherzigkeit sind nicht immer so vor Augen. Sie folgen mir. Und das bedeutet, dass ich immer mal anhalten muss. Im dunklen Tal ist es ja keine Kunst. Da bin ich ja sowieso unsicher, dunkel. Aber wenn es mir soweit ganz gut geht, dann habe ich ja schon Pläne für den heutigen Tag, für die nächste Woche, für die Adventszeit, fürs nächste Jahr und so weiter. Und dann ist es trotzdem mal gut, immer mal anzuhalten und sich zu vergewissern. Ja, Güte ist noch da. Oh, Barmherzigkeit auch. Sie folgen mir. Und nicht nur in der Adventszeit, sondern mein Leben lang. Und das ist das Geniale. Das bleibt. Ich kann mich darauf verlassen, dass Gott mit Güte und Barmherzigkeit da ist, dass er gegenwärtig ist. Und deshalb möchte ich auch bleiben bei diesem Gott in seinem Haus. Und dabei ist es unerheblich, ob mit immer da das Ende dieses Lebens gemeint ist oder ob es schon in eine Ewigkeit abzielt. Nach meinem Verständnis gibt es aber auch im Alten Testament die Überzeugung, dass mit dem Tod eben nicht alles aus ist, sondern dass es da noch weitergeht. Vielleicht nicht so deutlich, wie durch die Auferstehung von Jesus deutlich geworden ist. Dieser letzte Vers in dem Psalm 23 möchte es aber ausdrücken. Mit meinem Hirten kann ich mein ganzes Leben durchschreiten. Weil er immer für mich da ist, bin ich bei ihm immer zu Hause. Und das ist eine tolle Sache, wenn du weißt, wenn du ein Zuhause hast. Wenn du weißt, wo du hingehen kannst, wo du immer willkommen bist, jederzeit. Da kannst du gemacht haben, was du willst, da kannst du irgendeine Prüfung versaut haben oder irgendeine Trennung, was auch immer, erlebt haben. Aber wenn du ein Zuhause hast, wo du jederzeit hingehen kannst. Und das ist so eines der stärksten Dinge, als meine Eltern im letzten Jahr gestorben sind, ist das weggefallen. Dieser Gedanke, dass es da einen Haushalt gibt, wo ich jederzeit hinkommen kann. Und das ist eine ganz tolle Sache. Und es ist aber kein Zufall, dass Jesus in Lukas 15 gleich dreimal zu den Verlorenen spricht. Ein Schaf, eine Münze und ein Sohn. Drei Gleichnisse, wo es um diese Verlorenheit geht. Wer mit diesem guten Hirten unterwegs ist, der hat sein Zuhause gefunden. Die Herausforderung für uns ist es, dieses himmlische, dieses göttliche Zuhause genauso zu empfinden wie ein gutes menschliches Zuhause, wo du immer hingehen kannst. Natürlich ersetzt es das nicht. Und trotzdem möchte Gott das uns anbieten, bei ihm zu Hause zu sein, zu ihm immer wieder zurückzukehren, in seine Arme, so wie das in diesen drei Gleichnissen in Lukas 15, verlorener Sohn. Die Arme des Vaters waren sowas von offen. Und dem, der sich darauf einlässt, auch bei Gott zu Hause sein zu wollen, dem werden Gutes und Barmherzigkeit folgen. Wer so mit Gott auf seinem Lebensweg unterwegs ist, dem wird der Segen auf dem Fuß folgen.